SRF 1.
Radio SRF, willkommen zum Rendezvous. Sicherheit geht vor, sagt das EU-Parlament und erlaubt das Sammeln von Flugpassagierdaten. Die Asylanträge in der Schweiz gehen zurück. Bund und Kantone denken trotzdem in die andere Richtung und diskutieren Notfallszenarien für den Fall, dass. Konkret auf der Spur der Flüchtlinge ist das Tagesgespräch. Heute an der slowenisch-österreichischen Grenze, wo an einem einzigen Tag 5'000 Flüchtlinge ankamen.
Es hat hier Gedränge gegeben, es hat Chaos gegeben, es hat Unruhen gegeben, es hat Schlägereien gegeben unter den Flüchtlingen. Es ist alles, was man sich unter Chaos vorstellt, hat sich hier abgespielt.
Der Bürgermeister des Grenzortes über frühere schwierige Tage in der Steiermark im Tagesgespräch um 13 Uhr. Rendezvous mit Ivana Pribakovic. Name, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Sitzplatz und Menüwunsch. Wer ein Flugticket kauft, liefert den Fluggesellschaften zahlreiche persönliche Informationen. Diese Informationen müssen Fluggesellschaften in der EU nun auch dem Staat weitergeben. Das Ziel, Terroristen einfacher ausfindig machen. Aus Brüssel, Oliver Washington.
Mit der Analyse der Daten von Flugpassagieren hofft man, Individuen aufzuspüren, welche Terroristen sein könnten, weil sie etwa spezielle Reiserouten oder auch spezielle Essenswünsche haben. Bereits heute sammeln einzelne EU-Mitgliedstaaten solche Daten auf nationaler Ebene. Mit der neuen Richtlinie existiert nun ein einheitlicher europäischer Rahmen, den jedes EU-Land umsetzen muss. Die Schweiz ist nicht verpflichtet, diese Richtlinie zu übernehmen und solche Daten ebenfalls zu sammeln. Aber Fluggesellschaften, welche von der Schweiz aus in die EU fliegen, müssen diese Daten nun auch den EU-Ländern abliefern. Bei Flügen in die USA ist das bereits heute der Fall. Ganze 5 Jahre hat die EU über die Speicherung von Fluggastdaten verhandelt. Die Befürworter sehen in diesen Daten ein wichtiges Instrument, um Terroristen aufzuspüren. Die EU-Mitgliedstaaten haben immer wieder Druck gemacht, schneller vorwärts zu machen bei der Verabschiedung der entsprechenden Richtlinie. Doch hat das EU-Parlament lange Zeit gebremst. Nun hat auch dieses zugestimmt. Trotz dem Ja im Parlament geben sich die Kritiker noch nicht geschlagen. Die inhaltlichen Bedenken bleiben. Sie monieren, dass mit dem neuen System ein unglaublicher Datenberg angehäuft werde und der Aufwand viel zu groß sei, die Nadel im Datenhaufen zu finden. Die Kritiker haben aber auch rechtliche Bedenken. Die pauschale Datenspeicherung verletze die EU-Grundrechte. Die Kritiker setzen dabei auf den Europäischen Gerichtshof, welcher aktuell ein Fluggastdatenabkommen zwischen der EU und Kanada behandelt. Der Gerichtshof hat bereits einmal mit einem spektakulären Urteil die anlasslose Datenspeicherung als Mittel für die Terrorbekämpfung für ungültig erklärt. Das war 2014 bei der Richtlinie zur Speicherung von Telekommunikationsdaten.
Oliver Washington. Wie lassen sich die Daten eigentlich genau verwerten? Worauf schauen Ermittler da? Wir sprechen mit dem ehemaligen Direktor von Europol, gleich nach den weiteren Meldungen des Mittags mit Damian Rast.
In der Schweiz haben im ersten Quartal dieses Jahres rund 8.300 Personen ein Asylgesuch gestellt. Das sind 45% weniger als im letzten Quartal 2015. Bund und Kantone müssten aber trotz dieses Rückgangs im weiteren Verlauf des Jahres mit mehr Asylgesuchen rechnen, schreibt das Staatssekretariat für Migration. Denn die Entwicklungen in den Konfliktregionen seien unsicher und die Faktoren entlang der Migrationsrouten nicht beeinflussbar. Im Vergleich zum ersten Quartal vor einem Jahr hat die Zahl der Gesuche zugenommen, um 3.800. In Deutschland sollen Flugzeugpiloten in Zukunft strenger kontrolliert werden. Der Deutsche Bundestag hat ein entsprechendes Gesetz beschlossen. Ein Jahr nachdem ein Germanwings-Pilot absichtlich eine Maschine in den französischen Alpen zerschellen ließ. Neu sollen die Fluggesellschaften die Piloten regelmäßig ohne Ankündigung auf Drogen, Alkohol und Medikamente testen. Außerdem sollen die Ergebnisse von medizinischen Untersuchungen, die bei Piloten regelmäßig durchgeführt werden, in einer zentralen Datenbank gespeichert werden. Die Schweizer Wettbewerbskommission, die WEKO, zeigt sich zufrieden mit ihrer neuen Zusammenarbeit mit der EU. Das Abkommen, das seit dem 1. Dezember 2014 in Kraft sei, habe in mehreren Verfahren einen Informationsaustausch erlaubt, der früher wegen des Amtsgeheimnisses nicht möglich gewesen wäre, schreibt die WEKO in ihrem Jahresbericht. Allerdings seien noch nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft worden. Zum Beispiel seien bis jetzt noch keine Beweise ausgetauscht worden, hieß es. 4 Tage nach dem Rücktritt von Premier Arseni Yatsenyuk hat die Ukraine wieder eine Regierung. Das ukrainische Parlament wählte Volodymyr Groysman zum neuen Ministerpräsidenten. Der 38-jährige Groysman war bisher Präsident des Parlaments. Er gilt gemäß Beobachtern als Brückenbauer und möchte eine engere Bindung der Ukraine an die EU. Groysman war der Wunschkandidat des ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko. Der britische Premierminister David Cameron verliert an Wählergunst. Laut einer Umfrage im Auftrag der Zeitung Times hat Cameron seit der letzten Umfrage im Februar 8 Punkte verloren. Mit 21% liegt er zudem erstmals hinter dem Labour-Führer Jeremy Corbyn, der auf 28% kommt. David Cameron führt die Kampagne für den Verbleib von Großbritannien in der EU an. Befürworter und Gegner des EU-Austritts liegen laut der Umfrage derzeit gleich auf. Beide kommen auf 39% Zustimmung. Kinder aus Familien mit tiefem Einkommen haben in vielen Industriestaaten zunehmend schlechtere Chancen als Kinder aus der Mittelschicht. In seinem Bericht zur Kindergleichheit kritisiert das UNO-Kinderhilfswerk UNICEF, dass nur wenige Fortschritte erreicht wurden, um diese Kluft zu schließen. Sozial und wirtschaftlich benachteiligte Kinder hätten zum Beispiel ein höheres Risiko, später einmal wenig zu verdienen. Im internationalen Vergleich sind ärmere Kinder in der Schweiz weniger stark benachteiligt. Und in der Kategorie Gesundheit schneiden Kinder hierzulande ebenfalls gut ab. Hingegen landet die Schweiz im Bereich Bildung nur im Mittelfeld. Der Nahrungsmittelkonzern Nestle hat in den ersten 3 Monaten etwa gleich gute Geschäfte gemacht wie im gleichen Zeitraum vor einem Jahr. Der Umsatz beträgt knapp 21 Milliarden Franken. Am besten liefen die Geschäfte in Nord- und Südamerika sowie Europa, am wenigsten gut in Asien. Das Wetter. Heute setzt sich von Westen her allmählich die Sonne durch. Es ist nur noch stellenweise nass. Im Süden scheint die Sonne. Die Temperatur reicht im Norden 15, im Süden 21 Grad. Morgen hat es beidseits der Alpen wieder mehr Wolken und es ist wieder gebietsweise nass.
Wer von Zürich nach Berlin, von Basel nach London oder von Genf nach Paris fliegt, das könnten in Zukunft auch europäische Geheimdienste erfahren. Das EU-Parlament hat heute nämlich entschieden, Daten von Flugpassagieren zu sammeln, zu speichern und auszuwerten. Problematisch fand das nur eine Minderheit im Parlament. Sie fanden, da werde angebliche Sicherheit höher gewichtet als der Datenschutz der Bürger. Max-Peter Ratzel war Direktor von Europol. Ihn fragte ich, wird da nicht die Privatsphäre geopfert zugunsten einer allfälligen Sicherheit im Flugzeug?
Das sehe ich doch etwas anders. Der Bürger hat ja verschiedene Güter, die man ihm gewährleisten muss. Das eine ist das Gut Sicherheit, das andere das Gut Freiheit. Das Gut Freiheit, und zu dem gehört auch die Freiheit, sich bewegen zu können, erfordert natürlich, dass ich Sicherheit gewährleiste. Wenn ich Sicherheit gewährleisten bin, muss ich in einer heutigen Zeit auch Daten speichern, die personenbezogene Daten sind, darf sie dann allerdings nur zweckgebunden verwenden, um die Sicherheit zu erhöhen. Und genau das ist der Widerstreit, das ist genau die Balance, in der der Bürger, der Polizeibeamte, aber auch der Staat sich als solcher befindet. Der Bürger muss wissen, dass er diese Daten preisgibt, um seine Sicherheit zu erhöhen, um ihm damit größtmögliche Freiheit auch zu gewährleisten.
Welche Daten werden dann ganz konkret erhoben? Welche Daten werden gesammelt?
Das sind beispielsweise der Name, der Vorname, die persönlichen Geburtsdaten, beispielsweise auch die Adressen der Flugreisenden, das Datum und der Ort, wo diese Reise gebucht wurde, also beispielsweise in einem Reisebüro, beispielsweise an einem Bahnhof, beispielsweise im Internet, die Zahlungsmodalitäten, das Konto, von dem das abgebucht worden ist. Und all diese Daten, hat man aus der Vergangenheit gelernt, sind ja entscheidend, wenn ich im Vorfeld von Anschlägen zum Beispiel Reiseauffälligkeiten feststellen will oder wenn es dann zu einem Anschlag oder zu einem Zwischenfall gekommen ist, wenn ich im Zusammenhang aufdecken will, wer hängt mit dem tatsächlichen Täter auch zusammen, sei es über Bezahlung, sei es über Bestellung oder sonstige Mechanismen.
Was ist zum Beispiel eine Auffälligkeit? Machen Sie vielleicht ein Beispiel.
Eine Auffälligkeit ist, wenn Flugpassagiere an einem ungewöhnlichen Ort einen Flug buchen, der ebenfalls ungewöhnlich ist und dann noch eine ungewöhnliche Bezahlung dafür nehmen. Also beispielsweise eine Flugreise mit absurden Umwegen, die in keinerlei Hinsicht gerechtfertigt sind. diesen Zeiten der heutigen Flugverbindungen natürlich durchaus sinnvoll, Umwegflüge zu machen, um Kosten zu sparen. Das kann man machen. Aber es ist unsinnig, Umwege zu machen, bei denen die Kosten erhöht werden oder gar Umwege zu machen, die deutlich teurer sind als Direktverbindungen. Da muss man sich das anschauen. Warum ist dieser Umweg geflogen worden? Gibt es dafür beispielsweise eine geschäftliche Notwendigkeit? Das kann man daraus ableiten, dass eine Firma den Flug gebucht hat, dass eine Firmenkreditkarte verwendet worden ist. Das ist aber nicht der Fall, wenn eine Privatperson fliegt und beispielsweise den Flug auch noch bar bezahlt hat. Dann müssen die Alarmglocken dingen und man muss sagen, warum ist diese Person den Umweg geflogen? Auch dafür kann es Gründe geben, beispielsweise einen privaten Anlass. Den kann man dann aber aufklären.
Wenn jetzt alle EU-Länder solche Angaben sammeln, kommt ja eine riesige Datenmenge zusammen. Wie groß ist da der Aufwand, diese Daten wirklich sinnvoll auszuwerten?
Es kommt eine große Datenmenge zusammen, das ist richtig, aber die muss ja nicht zwingend an einer Stelle zusammenkommen. Das derzeitige Verfahren sieht ja vor, dass die Flugcarrier die beiden Staaten anschreiben, also in den jeweiligen Staaten eine dafür auserkorene Zentralstelle, in der so ein Flug startet und in der ein Flug landet. Das heißt, nicht alle Daten werden zunächst mal mit allen geteilt. Das heißt, sie haben Punkt-zu-Punkt-Beziehungen, die gegebenenfalls aufgebohrt werden können. Die Mitgliedstaaten selbst können die Daten nicht einsammeln gehen und einsehen, sondern sie müssen sie gesendet bekommen von den Flugherrn.
Seit 9-11 werden ja neue Erfahrungen gemacht mit der Terrorfahndung. Sie auch aus Ihrer Zeit als Direktor von Europol. Bringt eine solche Überwachung wirklich etwas?
Natürlich bringen solche Überwachungen etwas. Wir haben ja gesehen, dass 9-11 die Zahl der Anschläge im Flugverkehr deutlich zurückgegangen ist. Und wir haben auch die Lektion gelernt, dass wenn man Informationen vor den Anschlägen ausgetauscht hätte, man zumindest mal eine höhere Chance gehabt hätte, Anschlagsziele zu erkennen, verdächtige Personen zu erkennen und die Chance auch größer gewesen wäre, Anschläge zu vermeiden. Prävention ist natürlich immer etwas, was man im Ergebnis nicht sieht, weil etwas nicht passiert. Deshalb ist sie schwer messbar. Aber wir haben eine Reihe von Anschlägen verhindert seit 9-11, weil wir im Vorfeld von terroristischen Aktivitäten in Europa eine ganze Reihe von Anschlägen verhindern konnten.
Sagt der ehemalige Direktor von Europol, Max-Peter Ratzel, im Rendezvous. Und gespannt sein können Sie noch auf folgende Themen. Die Ukraine, das Land zerrieben zwischen Krieg und Korruption. Eine neue Regierung soll jetzt Reformen anschieben. Eine kleine Hoffnung besteht. Kunst ist, wenn man alles zeigen kann, was man hat, sagt sich das Kunstmuseum Basel und gönnt sich einen Erweiterungsbau. Was stellen Sie sich unter Vakuumventilen vor? Jedenfalls lässt sich damit Geld verdienen. So viel, dass es den Vakuumventilhersteller VAT attraktiv macht für einen Gang an die Börse. Zuerst aber zum Thema Flüchtlinge in der Schweiz. Was, wenn plötzlich sehr viele Flüchtlinge in die Schweiz wollen? Heute treffen sich Bund, Kantone und Gemeinden, um an ihren Notfallszenarien zu feilen. Aber ausgerechnet heute teilt der Bund mit, dass in den ersten 3 Monaten dieses Jahres nur halb so viele Menschen Asyl wollten in der Schweiz im Vergleich zum Herbst. Warum also Notfallszenarien? Sarah Nowotny analysiert.
Die tiefen Asylzahlen täuschen. Um das zu verstehen, muss man die Anzahl Asylgesuche 2016 mit der Vorjahresperiode vergleichen. Das heißt, mit den ersten 3 Monaten des Jahres 2015. Dann sieht man, fast 4'000 Menschen mehr haben im noch relativ jungen 2016 die Schweiz um Asyl gebeten. Fast 4'000 Menschen mehr als in den ersten 3 Monaten des Jahres 2015. Diese Zahl ist wichtig. Im Winter flüchten immer weniger Menschen nach Europa als im Herbst. Das Mittelmeer ist im Winter kaum passierbar. Und trotzdem sind eben im Winter 2016 deutlich mehr Menschen in die Schweiz gekommen als im Winter 2015. Natürlich, es wären noch mehr Flüchtlinge, wenn nicht zahlreiche Länder, die auf der Balkanroute liegen, ihre Grenzen geschlossen hätten. Die neue Route über den Balkan war nämlich auf dem besten Weg dazu, die Mittelmeerroute abzulösen. Im September kamen erstmals mehr Menschen über den Balkan in die Schweiz als übers Mittelmeer. Jetzt ist die Balkanroute kaum mehr passierbar. Flüchtlinge schickt man zurück in die Türkei. Allerdings hält das die Menschen nicht ab. Sie wollen weiterhin entkommen. Dem Krieg in Syrien, der schlimmen Lage in Irak und Afghanistan, den fehlenden Menschenrechten in Eritrea. Neue Fluchtrouten tun sich auf. Über Albanien und die Adria. Dort stehen die Schlepper schon bereit. Auch über Zentralasien und Bulgarien. Und das Mittelmeer wird bald wieder passierbar. Die italienische Küstenwache hat bereits erste Boote mit Flüchtlingen aufgegriffen. Deshalb ist es wohl realistisch, wenn die Schweiz auch dieses Jahr wieder mit insgesamt 40.000 Asylgesuchen rechnet. Und deshalb ist es auch realistisch, wenn Bund, Kantone und Gemeinden heute über Notfallszenarien sprechen.
Rendezvous, Viertel vor eins. Kämpfe im Donbass, eine Wirtschaft, die am Boden liegt, und Politiker, die korrupt sind. Das ist ein düsteres Bild der Ukraine. Das Land kann jetzt aber etwas Hoffnung schöpfen. Am Vormittag hat das Parlament den Ministerpräsidenten gewählt und damit den Weg zu einer neuen Regierung geebnet. Frage an unseren Korrespondenten David Nauer. Mit Wolodymyr Groysman übernimmt ein 38-jähriger Stadtpräsident die Bildung der Regierung, ein Mann eigentlich des Präsidenten Poroschenko. Regiert damit einfach Präsident Poroschenko das Land?
So direkt kann man das nicht sagen. Der neue Premierminister ist zwar ein enger Vertrauter von Präsident Poroschenko, aber er hat sich in den letzten Wochen ein Stück weit emanzipiert und dem Präsidenten auch mal die Stirn geboten. An Selbstvertrauen jedenfalls fehlt es Groysman, eben dem neuen Premier, nicht. Er ist heute im Parlament mit einer sehr emotionalen Rede aufgetreten und hat am Schluss in den Saal gerufen: «Ich zeige euch jetzt mal, wie man so ein Land regiert.» Das ist schon bemerkenswert für einen so jungen Politiker.
Trotzdem, wie viel Einfluss hat denn Präsident Poroschenko auf die neue Regierung?
Das Parlament hat vor wenigen Minuten, wirklich vor wenigen Minuten, die Zusammensetzung des Kabinetts genehmigt. Und wenn man sich diese Ministerliste anschaut, dann sieht man, dass Präsident Poroschenko seinen Einfluss massiv ausgebaut hat. Nicht nur ist Premierminister Groysman ein Mann des Präsidenten, auch der erste Vizepremier und fast alle Minister der Schlüsselressorts sind Leute aus dem Umfeld des Präsidenten. Das Problem bleibt das Parlament, denn die künftige Koalition ist enorm wackelig. Sie hat heute nicht einmal genug Stimmen zusammengebracht, um den neuen Premierminister zu wählen. Sie war auf die Opposition angewiesen, um Groysman ins Amt zu bringen. Das heißt, selbst wenn Präsident Poroschenko die Regierung total kontrollieren würde, am Parlament kommt auch er nicht vorbei.
Wie viel Maidan ist eigentlich im neuen Kabinett drin? Also wie viel des einstigen Protestes gegen die damalige prorussische Regierung ist jetzt in der Regierung?
An der heutigen Debatte im Parlament ist viel beklagt worden. Die Politiker hätten die Interessen des Maidan verraten. Auch in der neuen Regierung sind diese radikalen Reformer von damals nicht besonders stark vertreten, aber es gibt sie schon. Eine neue Vizeministerin, Vizepremierministerin, die für die euroatlantische Integration sorgen soll, so ist ihr Jobprofil beschrieben, ist eine sehr prominente pro-westliche Figur. Und auch der neue Kulturminister hat beim Volksaufstand vor 2 Jahren eine wichtige Rolle gespielt. Er ist Schauspieler, ist damals auf der Bühne des Maidan aufgetreten und so zur Stimme des Maidan geworden. Jetzt sitzt er im Kabinett in der Regierung.
Die neue Regierung sollte theoretisch den Korruptionsvorwürfen nachgehen und Reformen durchsetzen. David Nauer, schafft sie das?
Schwer zu sagen. Es gibt Licht und Schatten in dieser neuen Regierung. Einerseits ist es gut, dass die Ukraine nach einer monatelangen Krise endlich wieder eine Regierung hat überhaupt. Zudem sitzen tatsächlich mehrere Reformer und auch einige sehr integere Figuren künftig am Kabinettstisch. Andererseits sieht man diese Kabinettsliste schon an, dass sie über Wochen in Hinterzimmern ausgehandelt wurde. Da haben Seilschaften und Interessensgruppen eine ganz wichtige Rolle gespielt. Premierminister Groysman zum Beispiel hat dafür gesorgt, dass 3 seiner engen Vertrauten aus seiner Heimatstadt ebenfalls einen Ministerposten erhalten. Das Hauptproblem aber bleibt, wie bereits gesagt, die knappe Mehrheit im Parlament. Eine Regierung oder diese Regierung kann noch so gut sein, wenn sie für ihre Gesetze nicht genug Stimmen erhält im Parlament, dann nützt alles nichts.
Danke für die brandneuen Informationen und Einschätzungen über die Ukraine. David Nauer in Moskau. Das Kunstmuseum Basel baut aus. Rund 2500 Quadratmeter mehr Ausstellungsfläche erhält das Museum in Form eines spektakulären Neubaus gleich gegenüber. Aber Quadratmeter sind nicht alles, weiß Elinor Landmann.
Ein eleganter, hellgrauer Bau mit geriffelter Fassade, das ist der Neubau für das Kunstmuseum Basel. an bester Lage, direkt neben dem alten Kunstmuseum, fast direkt am Rhein gelegen. Der Bau sieht ein bisschen aus wie ein Pappkarton, der zweimal geknickt und wieder auseinandergefaltet wurde. Ein sehr edler Pappkarton allerdings. Die Baukosten von 100 Millionen Franken teilen sich der Kanton und die private Laurenz-Stiftung hälftig. Ihnen bietet das geknickte Haus mit seinen zwei Stockwerken viel zusätzliche Ausstellungsfläche und auf die wartet das Basler Kunstmuseum schon lange. Der Neubau bietet aber nicht nur mehr Platz, sagt die Vizedirektorin des Kunstmuseums Nina Zimmer.
Wir können in jedem Raum jetzt eigentlich im neuen Haus optimale Bedingungen für jede Art von Kunst herstellen. Das ist eigentlich der Traum von einem Kurator.
Das Kunstmuseum Basel braucht den Neubau, denn der alte Hauptbau aus den 1930er Jahren bot kaum Platz für Wechselausstellungen. Nur für die große und im internationalen Maßstab bedeutende Sammlung war dort Platz vorgesehen.
Das bedeutete aber auch, dass jeweils die Sammlungspräsentation abgebaut, magaziniert werden musste für jede Sonderausstellung. Das ist zum einen nicht gut für die Kunst, viele Transporte, viele Bewegungen der Kunst. Und zum anderen waren wichtige Teile der Sammlung jeweils nicht sichtbar.
Mehr Platz für die bedeutende Basler Sammlung und Sonderausstellungen als Normalfall, das sind in aller Kürze die Vorteile des Erweiterungsbaus des Architekturbüros Christ Gantenbein. Die neu gebauten Ausstellungsräume sind absolute Museumsluxusklasse. Großzügig geschnitten, edel und doch zurückhaltend. Die Kunst hat den Vortritt und die großformatige US-amerikanische Malerei der Moderne, zum Beispiel von Jackson Pollock, von Barnett Newman oder von Frank Stella, die fühlt sich hier sichtlich wohl. Nina Zimmer wird im Sommer als Direktorin ans Kunstmuseum in Bern wechseln. Jetzt ist sie noch in Basel und schwärmt von den Möglichkeiten, die die ausgefeilte Lichtinstallation im Basler Neubau bietet. Natürlich gibt es Kunstlicht. Modernste LED-Röhren hängen an allen Decken, auf beiden Stockwerken aber gibt es auch Tageslicht mit seiner wechselnden Helligkeit.
Die immer gemessen und in den genau richtigen Bandbreiten mit Kunstlicht gemischt wird, sodass man immer die optimalen Luxwerte hat.
Offiziell eröffnet wird das neue Kunstmuseum Basel morgen. Das Publikum kann die große Sonderausstellung zu moderner Skulptur ab Sonntag sehen. Sculpture on the Move übrigens ist ein ausgefuchstes Vorhaben, denn Skulpturen lassen die Wände frei, sodass der Neubau als purer Raum voller Kunst wirken kann.
Autohändler, Fensterhersteller, Sanitärgeschäfte. Sie haben schon mal die Preise untereinander abgesprochen. Früher kam das seltener ans Tageslicht als heute. Denn heute müssen sich fehlbare Unternehmen vor einer Hausdurchsuchung fürchten. Seit 10 Jahren kann die Wettbewerbskommission, die WEKO, auf diese Art Beweise sichern. Und sie will darauf nicht mehr verzichten. Wirtschaftsredaktor Andi Lüscher.
Für Hausdurchsuchungen braucht es den hinreichenden Tatverdacht, dass ein Unternehmen den Wettbewerb behindert. Ein Unternehmen könnte sich selbst anzeigen oder ein Whistleblower schlägt Alarm. In diesem Fall greift die WEKO ein und fährt mit einem Grossaufgebot auf, sagt Direktor Raphael Corazza.
Bei großen Fällen sind praktisch alle unsere Leute involviert in die Hausdurchsuchung.
Alle Leute, das heißt 60 WEKO-Mitarbeiter. Sie werden unterstützt von der Polizei und von Vertretern der Gemeinde.
Der Polizist, weil er die Autorität ausstrahlt, Achtung, hier findet jetzt etwas statt, was sich die Unternehmung gefallen lassen muss. Und der Gemeindevertreter, der eine lokale Vertrauensperson ist und der auch erklären kann, das ist hier rechtens, was passiert.
100 Hausdurchsuchungen gab es in den letzten 10 Jahren. Meist wurden sie nötig, weil Unternehmen die Preise absprachen. Spezialisten durchsuchen dann die Büros. Ihr Ziel, Beweise finden, die die Unternehmen überführen und die vor Gericht verwendet werden können.
Heute sind die Beweismittel von Hardcore-Kartellen versteckt. Früher waren sie offen auf dem Tisch und deshalb müssen wir sie suchen gehen und können einfach nicht darauf warten, dass uns die Beweise gebracht werden.
Die Beweise sind heute E-Mails oder Dokumente, die auf dem Server der Unternehmen abgelegt sind. In seltenen Fällen auch noch von Hand geschriebene Agenda-Einträge. Raphael Corazza sagt, bei jeder Hausdurchsuchung habe die WEKO wichtiges Beweismaterial gefunden, ohne dass der Fall nicht hätte aufgeklärt werden können. Das führt zu einer hohen Erfolgsquote. Und deshalb stattet die Behörde heute schon in jedem zweiten Fall solche Hausbesuche ab. Der enorme Aufwand, der damit verbunden ist, sei gerechtfertigt.
Das ist eine Gretchenfrage. Wenn man Kartellrecht durchsetzen will, wenn man etwas gegen Kartelle, horizontale und vertikale Kartelle machen will, dann braucht es heute Hausdurchsuchungen. Und so erledigt sich die Frage, lohnt sich das? Man kann es nur so machen.
Werden die Unternehmen später der Tat überführt, zahlen sie nicht nur eine Buße, sondern tragen auch die Kosten der Hausdurchsuchungen.
Andi Lüscher, wir bleiben bei der Wirtschaft. VAT heißt das Unternehmen, das kaum jemand außerhalb der Branche kennt, das aber heute seinen großen Tag hat. Am Morgen ging VAT an die Börse. Das einstige Familienunternehmen im St. Galler Rheintal ist auf einem Nischenmarkt gewissermaßen zum Weltmeister geworden, im Bereich der Vakuumventile nämlich. Wirtschaftsredaktor Jan Baumann mit einem Porträt der Firma, die jetzt den Schritt aufs internationale Börsenparkett wagt.
Ohne Vakuum geht nichts in der Elektronikindustrie, denn um Speicherchips für Smartphones oder Bildschirme für Computer zu bauen, braucht es eine hochreine, luftleere Umgebung, in der kein Stäubchen die feinen, empfindlichen Bauteile beschädigen kann. Garantie für diese Reinheit sind die Vakuumventile. Sie regeln bei den Hightech-Konzernen in Asien und Amerika, wie Samsung, LG oder Intel, die Produktionskammern hermetisch ab. Und die Ventile öffnen sich, elektronisch gesteuert, erst wenn nötig für den nächsten Produktionsschritt. Öffnen, schließen, so läuft das auch beim Testen der Ventile im Labor von VAT im Rheintal. Im klinisch sauberen Raum steht Egon Hämmerle, Leiter Operations. Weißer Kittel, Schutzhäubchen auf dem Kopf für die Hygiene.
Sie sehen hier ganz, ganz viele verschiedene Ventile, die auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen ähnlich aussehen, aber sie sind natürlich sehr kundenspezifisch ausgelegt und werden hier nach der Entwicklung einem Dauertest unterzogen, der teilweise bis 5 Millionen Zyklen geht.
Messanzeigen blinken, überall Rohre, Drähte und Apparaturen, viel Edelstahl und blankes Aluminium. Manche der Ventile sind handlich klein, öffnen sich nur einen Spalt breit, andere sind größer. Da würde auch ein TV-Display durchpassen für die Bearbeitung. Weit über 100 Ventile werden hier dem Härtetest unterzogen. Zuverlässig müssen sie sein, das ist entscheidend, erklärt Konzernchef Heinz Kundert im Interview.
Man muss natürlich ganz klar sehen, dass wenn eine Maschine, die uns Ventil drin hat, eine Stunde nicht mehr läuft, ist es eine Umsatzeinbuße von 1 Million Schweizer Franken für den Kunden. Und das ist natürlich erheblich im Vergleich zum Preis von einem sehr guten Vakuumventil.
Qualität hat ihren Preis. Entsprechend stolz fällt mit 30% die Gewinnmarge aus. Darum wird VAT weit herum in der Branche beneidet. Allerdings, einen großen Teil der Einnahmen von jährlich über 400 Millionen Franken fließt zurück ins Unternehmen. Stolze 7% vom Umsatz steckt der Konzern in die Entwicklung neuer Produkte. Zudem wächst VAT überdurchschnittlich rasch. Allein letztes Jahr waren es 13% zusätzlicher Umsatz. Das Geschäft boomt, auch wegen des weltweiten Trends zur Digitalisierung.
Das bietet enorme Chancen für weiteres Wachstum bei den Mikrochips, bei Displays und so weiter. Und wenn das wächst, wachsen wir natürlich auch.
Die beiden Beteiligungsgesellschaften, Partners Group und Capvis, haben das Potenzial früh erkannt. Sie kauften vor gut 2 Jahren die Mehrheit am einstigen Familienunternehmen. Nun machen sie Kasse, indem sie einen Teil wieder verkaufen mit dem Börsengang. Allerdings, zusätzliches Geld für VAT kommt aber nicht herein. Was also bringt die Publikumsöffnung dem Unternehmen? Konzernchef Kundert setzt vor allem auf den Bekanntheitseffekt in der Öffentlichkeit.
Das Zweite ist, dass damit natürlich auch das Unternehmen attraktiv wird für Talente. Wir brauchen ja die besten und die hellsten Köpfe, um die besten Produkte weltweit herzustellen. Sonst funktioniert das nicht und damit haben wir weiteren Zugang zu diesen Leuten.
Ihm schwebt keinesfalls vor, die Produktion von der Schweiz ins Ausland auszulagern, obschon die Gruppe auch Fabriken im kostengünstigeren Rumänien und Malaysia betreibt. Rund 2/3 der 1200 Beschäftigten arbeiten derzeit in der Schweiz.
Also das Wachstum wird außerhalb von der Schweiz stattfinden, aber die Schweiz ist für uns unverzichtbar und wir werden natürlich den Standort halten und der ist für uns der Motor des gesamten Unternehmens.
Die Leute im Testlabor und ihre Kollegen müssen also keinen Personalabbau befürchten. Eher schon kommen mit dem Börsengang einige neue Kollegen dazu bei VAT im Rheintal.
Jan Baumann. Gleich eins im ersten und vierten Zeit fürs Tagesgespräch unterwegs auf der Balkanroute. Marc Lehmann ist in der Steiermark und redet mit einem Bürgermeister an der österreichisch-slowenischen Grenze, der findet, die Willkommenskultur von damals sei naiv gewesen. Zuerst aber noch die Schlagzeilen dieses Mittags mit Damian Rast.
In der EU dürfen Unternehmen Daten, die sie für einen bestimmten Zweck bekommen, in der Regel nicht mehr weitergeben oder für andere Zwecke nutzen. Das hat das EU-Parlament beschlossen. Eine Lockerung des Datenschutzes gibt es hingegen bei der Erfassung von Flugpassagieren. In der Schweiz haben im ersten Quartal dieses Jahres rund 8.300 Personen ein Asylgesuch gestellt. 45% weniger als im letzten Quartal 2015. Aber der Bund warnt, im weiteren Verlauf des Jahres müsse wieder mit mehr Asylgesuchen gerechnet werden. In Deutschland sollen Flugzeugpiloten in Zukunft strenger kontrolliert werden. Der Bundestag hat ein entsprechendes Gesetz beschlossen, ein Jahr nach der Germanwings-Katastrophe. Piloten sollen regelmäßig ohne Ankündigung auf Drogen, Alkohol und Medikamente getestet werden.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.